So, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich versuche heute mal das Ganze auf Video aufzunehmen, von daher habe ich hier noch eine kleine Vorrichtung aufgebaut, was man nicht so alles macht im Corona-Zeitalter. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Stichwort, die Corona-Krise. Ich glaube, die Corona-Krise ist eine ganze Menge, aber sie ist auch eine Chance. Und zwar eine Chance, weil sie eine Initialzündung für etwas Neues ist. Jede Krise löst einen Innovationsdruck aus, also einen Druck, etwas Neues zu erfinden. Und das ist auch bei uns in der Gemeinde geschehen. Also wir mussten auf einmal umdenken von einer Woche auf die andere und mussten Neues in die Wege leiten. Auf einmal kommt ein Newsletter jede Woche. Wir haben zumindest zu Karfreitag Ostern auch eine Videopredigt mal gewagt. Es gibt einen Videopodcast. Wir treffen uns über Zoom, über Videotelefonie zum Beten und Bibellesen. Ab morgen, beziehungsweise ab nächster Woche, wird auch eine Telefonpredigt zur Verfügung stehen. Der Newsletter erklärt das. Das heißt, für alle die, die kein Internet haben, die sollen nicht abgehängt werden. Das ist nämlich die Gefahr in dieser Zeit, bei allen digitalen Angeboten. Sondern es gibt die Möglichkeit, dann einfach eine Telefonnummer anzurufen und dann kann man am Telefon die Predigt des letzten Sonntags hören. Ohne irgendwelche weiteren Nummern anzugeben, nur die Telefonnummer, das reicht. Also es löst etwas Neues aus, die Corona-Krise. Und das ist eine Chance, nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern ich glaube auch für unser missionarisches, evangelistisches Wirken nach außen. Denn wir freuen uns doch so sehr, wenn Leute mal über die Schwelle treten, zu uns kommen und wir hoffen, dass sie hier mit der Hoffnung von Gott in Berührung kommen. Wir wissen aber auch, dass in der festgefügten dörflichen Struktur für viele Leute diese Schwelle hoch ist, dass sie sich nicht so leicht tun, einfach mal hier reinzuschneiden und zu schauen, was läuft denn hier. Durch digitale Angebote können Menschen jetzt von zu Hause, ohne dass es der Nachbar mitkriegt, sich einfach mit einem Mausklick mal reinklicken und schauen, was läuft denn da eigentlich in der Krishona-Gemeinde? Wie ist das denn so? Jetzt reicht ein Anruf, jetzt reicht ein Klick und man kann etwas mitnehmen. Das ist eine Chance für einen Erstkontakt, das glaube ich. Und wir machen erst die ersten Schritte, wir können da sicherlich noch was aufbauen. Also Corona-Krise, Initialzündung für Neues, sie ist noch etwas. Eine notwendige Erholung. Das gilt jetzt nicht für alle die, die im Mitarbeiterrat sind und im Berufungsausschuss eine ganze Menge an Zusatzsitzungen hatten. Aber für manche Mitarbeiter der Gemeinde, die sonst in dem Hamsterrad der wöchentlichen Veranstaltungen ziemlich stark drin steckten, für die war die Corona-Zeit eine Möglichkeit, mal einen Gang zurückzuschalten oder auch zwei. Wir hatten ja für Mai im Jahreskalender extra eine Mitarbeiterausruhwoche geplant. Daraus sind nun für manche Ausruhwochen geworden. Und das war notwendig, nach Jahren oder Jahrzehnten des Einsatzes mit oft über 100%. Also die Corona-Krise bietet Chancen, aber jede Krise ist nicht nur Chance, sondern beinhaltet zumindest etwas auch von Gefahr, sonst wäre es ja keine Krise. Ich glaube, es ist auch eine Gefahr dabei, denn die Frage stellt sich, ist Gemeinde eigentlich noch nötig? Land auf, Land ab höre ich das aus verschiedenen Gemeinden, sogar aus einer Gemeinde aus Kanada habe ich das gehört, dass Leute sagen, das ist so richtig gemütlich. Also einfach zu Hause im Pyjama beim Frühstück sich einen Gottesdienst anschauen und dann ganz gemütlich in den Tag starten. Man muss sich gar nicht mehr auf den Weg machen. Und könnte das nicht denn auch so bleiben? Und erstmal, ich finde das total nachvollziehbar. Es ist doch auch gemütlich von zu Hause das anzuschauen. Das ist auch nichts Schlimmes dabei, das ist okay. Aber hier und dort schließen sich ein, zwei andere Fragen an. Nämlich die Frage, reicht es denn nicht, einfach mit einem Videoimpuls am Sonntag in die neue Woche zu starten? Reicht es nicht, diese Predigt über Bibel-TV, ERF, was auch immer, dass ich mit Jesus in Verbindung bin? Also Jesus und ich und wir in die neue und Jesus und ich in die neue Woche. Genügt das nicht? Braucht es da noch Gemeinde? Wofür brauche ich Gemeinde? Welchen Mehrwert bietet Gemeinschaft. Denn so nett es ist, wenn Leute für mich beten, so anstrengend ist es auch manchmal, dann Gemeinschaft auszuhalten. Also, das ist die Frage, die sich stellt. Reicht es nicht, Jesus und ich? Welchen Mehrwert bietet Gemeinde und Gemeinschaft? Ich möchte euch einfach mal einladen, zu dieser Frage auf eine biblische Entdeckungsreise zu gehen. Und ich glaube, man könnte eine ganze Menge sagen, nämlich eben dieses tragfähige Miteinander durch Gebet, die praktische Hilfe, wo wir in Not sind, das Miteinander feiern, das Miteinander trauern. All das geht eben nicht so gut mit einer Videopredigt. Also man könnte vieles dazu sagen, aber ich möchte mal diese Frage, reicht es nicht Jesus und ich, welchen Mehrwert bietet Gemeinschaft und Gemeinde? Ich möchte diese Frage mal unter einem besonderen Blickwinkel beleuchten. Und zwar kommen wir ja von Pfingsten, der Heilige Geist ist gekommen und ich möchte unter diesem Blickwinkel das mal betrachten. Das Thema Gemeinschaft, Heiliger Geist und auch Erfüllung mit Gottes Gegenwart durch seinen Geist. Hat das etwas mit Gemeinschaft zu tun und wenn ja, was? Also Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Gegenwart, wo geschieht das? Wie geschieht das und wozu geschieht das? Diese drei Themen möchte ich heute mit euch einmal anschauen. Das erste ist Erfüllung. Wo geschieht das? Und wir starten mit einem Bild, das im Neuen Testament gebraucht wird, um Nachfolger von Jesus zu beschreiben. Finden wir eine ganze Menge, da gibt es mal die Herde und Jesus als der Hirte und so weiter. Es gibt aber eben auch das Bild des Tempels. Wir als Christen sind ein Tempel des Heiligen Geistes, heißt es da im Neuen Testament. Gott wohnt durch seinen Geist in uns. Haben wir schon mal gehört? Was bedeutet es aber genau? Wie ist das gemeint? Ist jetzt jeder einzelne Christ Tempel des Heiligen Geistes oder sind wir als Gemeinschaft ein Tempel des Heiligen Geistes? Gott wohnt durch seinen Geist in uns, ziemlich klar, aber bedeutet das jetzt also in jedem Einzelnen von uns oder in der Mitte unserer Gemeinschaft? Machen wir uns doch mal auf eine kleine Spurensuche und wir werden fündig. 1. Korinther 6, da geht es nämlich um den Tempel. Ich lese mal vor. Habt ihr denn vergessen, schreibt Paulus dort, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Paulus erinnert also die Korinther daran, hey, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Und im Zusammenhang geht es hier um sexuelle Unmoral, also um sexuelle Beziehungen, die außerhalb des geschützten Rahmens der Ehe gelebt werden. Und Paulus erinnert daran, hey, ihr seid doch, euer Körper ist doch ein Tempel des Heiligen Geistes, Gott wohnt durch seinen Geist in euch. Und hier haben wir eine Antwort. Wer ist Tempel des Heiligen Geistes? Jeder Einzelne, ganz individuell. Gott wohnt wirklich in uns, ganz persönlich. Ja, es stimmt, er wohnt in mir. Gibt sogar ein schönes T-Shirt dazu, sieht nett aus. He lives in me, er lebt in mir. Ja, dann hätten wir schon die Antwort, oder? Jeder Einzelne ist Tempel des Heiligen Geistes. Aber ist das die ganze Antwort? Oder gibt es noch andere Facetten zu dieser Frage? Wir suchen mal weiter und werden fündig. Da heißt es in Epheser 2, in Jesus, also in ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und es heißt weiter, dass Petrus schreibt, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Das eröffnet eine neue Perspektive. Hier ist von einem Tempel die Rede. Und wir als einzelne Christen sind lebendige Steine, die hier zusammenkommen. Wie verschiedene Steine, die ein Haus bilden, wo Gott dieses Haus füllen möchte, diesen Tempel füllen möchte. Und das sind nicht zwei Einzelstellen. Wir lesen weiter. Im 2. Korintherbrief, wo es heißt, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und 1. Korinther nochmal, wisst ihr nicht, dass ihr in der Mehrzahl der Tempel, Einzahl, Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Und das finde ich spannend. Diesen Blickwinkel. Das heißt, das Erste gilt natürlich. Ja klar, Gottes Geist wohnt in mir, ganz persönlich und individuell. Das ist eine biblische Sicht. Das T-Shirt ist richtig, das sieht nicht nur gut aus, das stimmt auch. Aber offenbar spricht die Bibel noch viel häufiger davon, dass Gott inmitten unserer Gemeinschaft wohnt. Da, wo wir zusammenkommen, wo wir Gemeinschaft um ihn herum leben. Und ich glaube, wir sind diesen Blickwinkel der Gemeinschaft nicht so sehr gewohnt, weil unsere Kultur uns anders prägt. Wir denken häufig an Jesus und ich. Individuell, weil unsere Kultur ganz stark vom Individualismus geprägt ist. Alles dreht sich in Europa, in der westlichen Welt um Selbstverwirklichung. Es geht darum, sich von anderen abzugrenzen, indem man Alleinstellungsmerkmale herausstellt. Das gilt nicht nur für Firmen, sondern das gilt dann irgendwie auch fürs Persönliche. Man möchte etwas anhaben, das hoffentlich nicht der andere auch noch trägt. Es soll alles schön individuell sein. Und ich glaube, dass dieser starke Fokus auf den Einzelnen eben auch bewusst oder eben auch unbewusst unseren Glauben prägt. Da ist unsere Kultur sehr stark. Und das wird deutlich, wenn man mal aus der Brille einer anderen Kultur unsere Kultur der westlichen Welt betrachtet. Es gibt so einen netten Spruch, der heißt, wenn du wissen willst, was Wasser ist, dann lohnt es sich nicht, einen Fisch zu fragen. Denn der Fisch ist so sehr in diesem Element drin, dass er das ganz schlecht beschreiben kann, was ihn da Tag für Tag umgibt. Da muss jemand am besten vom Land aus mal drauf gucken und sagen, naja, so, das ist Wasser. Genauso hilft eben der Blick von einer anderen Kultur auf unsere eigene, weil wir sind wie dieser Fisch, der drin schwimmt und das gar nicht so ganz bewusst wahrnehmen kann. Ich habe dazu ein paar Bilder mitgebracht von der Künstlerin Yang Liu aus China. Sie hat sowohl in China als auch in Europa gelebt und kennt daher beide Kulturen und kann sie auch vergleichen. Sie hat das in dem Bildband Ost trifft West anschaulich zusammengestellt. Ich habe mal drei Beispiele mitgebracht. Das erste ist das hier im Restaurant. Das Blaue ist Europa, das Rote ist Asien oder China. Bei uns in Europa, in Deutschland, ist es ein Wert, im Restaurant ein bisschen gediegen zu sein, also leise miteinander zu sprechen. Natürlich kann man sich unterhalten, aber man schreit jetzt nicht so darum, gell? Sondern es ist ein bisschen ruhig, wenn da jemand am Nachbartisch ein bisschen lauter die Witze erzählt, das ist schon ein bisschen unangenehm dann. Also unsere Lautstärke im Restaurant ist eher gedämpft. In China, ich war noch nie da, ist das offensichtlich anders. Offensichtlich ist das ein Ort, wo man richtig laut miteinander sich austauschen kann und wo du reinkommst und einen ganz anderen Geräuschpegel hast. Anders. Ich war noch nie dort, aber wer die nächste China-Reise macht, kann es ja mal ausprobieren. Es gibt was anderes. Hier, wie drückt man seine Meinung aus? Europa, zack! Also das ist meine Meinung, die haue ich dir jetzt auch mal vor den Kopf und dann weißt du genau, was in mir vorgeht. Peng, da ist es. So, Asien ist ein bisschen anders. Da machen wir so ein paar Wege. Ja, ich sage es jetzt nicht so ganz direkt, weil das würde dich vielleicht auch verletzen. Also ich gehe erstmal hier rum und dann vielleicht darum. Und diese Anekdote hilft es vielleicht zu unterstreichen. Und naja, und am Ende kommt man schon bei dem Punkt an, ist aber ein etwas anderer Anfahrtsweg. Ja, Genau, Unterschiede, kulturelle Unterschiede, die sie wahrgenommen hat. So ist das in China, so ist das in Europa. Muss man sich bestimmt erstmal dran gewöhnen, wenn man dann hierher kommt und dann kommt der Chef und knallt einem dermaßen ein auf den Tisch. Und jetzt die Sicht auf den Einzelnen, den Stellenwert des Einzelnen. Hier in unserer Kultur, in Deutschland, in Europa, hat der Einzelne einen riesen Stellenwert. Der füllt das ganze Bild aus. Also wenn es um jemanden geht, dann um den Einzelnen. Unterm Strich zähle ich, so hat meine Bank geworben. Ja, das passt, spricht total in unsere Kultur. In Asien ist das anders. Da zählt der Einzelne, da ist der Einzelne nicht so groß im Fokus, ist ein bisschen kleiner und eingeordnet in eine Gemeinschaft. Das kann man auch ein bisschen kritisch sehen, der Einzelne kann da ja auch untergehen, aber es macht deutlich mit dem Blick von außen, wie groß der Fokus auf den Einzelnen in unserer Kultur ist. Und ich glaube, dass das eben auch uns prägt und unseren Glauben und unsere Sicht auf die Bibel prägt. Wir lesen ganz viel individuell. Andere Kulturen können uns helfen, den Blick für weitere Wahrheiten der Bibel zu öffnen. Etwas Neues in den Blick zu kriegen. Denn die Bibel sagt deutlich, wir als Gemeinschaft sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott möchte in der Mitte unserer Gemeinschaft wohnen. Wir als Gemeinschaft bilden den Ort, den Gott füllen möchte. Es liegt eine Verheißung darauf, da wo wir zusammenkommen. Jesus sagt das ja auch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Mit zwei oder drei beginnt Gemeinschaft. Und Jesus verspricht, hier bin ich da. Hier könnt ihr mit mir rechnen. Natürlich gilt das andere auch, Jesus wohnt in uns durch seinen Geist. Aber diese Verheißung für Gemeinschaft, die möchte ich neuen Blick kriegen. Wir sind wie ein Tempel, den Gott mit seinem Geist füllen möchte. Und das ist mehr als nur Jesus und ich. Das ist also die erste Frage, die wir angeschaut haben. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wo kann das stattfinden? In Gemeinschaft. Die Bibel sagt, in Gemeinschaft findet das statt. Schließt sich die zweite Frage an. Wie kann das denn konkret aussehen, dass Gott durch seinen Geist Raum in uns gewinnt? Wie geht das? Epheser 5 erklärt das uns ganz gut. Da schreibt Paulus, betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen Leben und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unseren Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit und für alles dankt. Indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Soweit der Abschnitt hier. Ist interessant, Paulus beginnt mit diesem Negativbeispiel des Alkohols. Ist aber sehr eindrücklich. Also ich kann mich zumindest noch dran erinnern. Und zwar einen Besuch im Fußballstadion. Wir waren mit ein paar Familien unterwegs, schon lange her, ich war damals noch etwa im Jungscheralter und wir sind nach Gladbach auf den Bökelberg gefahren, dort hat Frankfurt gegen Gladbach gespielt. Frankfurt ging mit 1:0 in Führung, ich war begeistert in meinem Frankfurt-Trikot. Und dann haben wir doch 4:1 verloren. Das war eine Klatsche, so gingen wir hinterher aus dem Stadion heraus und auf dem Weg zum Auto in der dunklen Straße torkelten uns da irgendwelche Gladbach-Fans entgegen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so richtig jemanden gesehen habe, der besoffen war. Aber ich habe gemerkt, irgendwas ist anders mit den Leuten, die uns da gerade hier entgegenwackeln. Ich konnte das vielleicht noch gar nicht so gut einordnen, aber ich merkte, irgendwas ist seltsam mit denen. Da war also Alkohol in ihnen und das war nach außen wahrnehmbar. Man konnte es an der Art und Weise sehen, wie sie gegangen oder besser gesagt geschwankt sind. Man konnte es, wenn man jetzt näher rangegangen, wahrscheinlich auch riechen an der Fahne aus dem Mund. Und je nachdem, wie sie drauf waren, hätte man vielleicht auch die Fäuste spüren können, aber die waren zu sehr mit anderen beschäftigt. Also das, was drinnen ist, prägt das, was als Worte, Taten oder Geruch nach außen drängt. Und das ist genau der Vergleichspunkt, den Paulus hier nimmt. So ist das nicht nur beim Alkohol im Negativen, so ist das auch beim Geist Gottes im Positiven. Wo er uns erfüllt, wird auch das eine Wirkung nach außen haben. Du wirst sehen können, wie dieser Mensch geht, also welchen Lebensweg er einschlägt. Du wirst es vielleicht wahrnehmen können an dem Klang seiner Worte, dass sie vielleicht eher aufbauend als verletzend und zerstörend sind. Du wirst es vielleicht im übertragenen Sinne an dem Geruch wahrnehmen, den er verbreitet, wenn er in der Gruppe ist, und es wird irgendwie seine Taten prägen. Deshalb sagt Paulus, hey, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, weil das hat eine Wirkung nach außen. Okay, also warum das Sinn macht, haben wir geklärt, und jetzt sagt Paulus, wie das geschieht. 4-mal heißt es hier, indem. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, das geschieht indem. 4-mal. Indem ihr euch gegenseitig ermutigt mit Liedern, indem ihr Gott mit Liedern preist und lobt, indem ihr dankbar betet und indem ihr euch einander unterordnet. Erfüllt werden mit Gottes Geist 4 Punkte. Und ich glaube, es ist ein Kreislauf. Je mehr Gott uns mit seinem Geist erfüllt, desto mehr sind wir zu diesen 4 Punkten, ja, weiß ich nicht, bereit oder fähig. Und je mehr wir in diesen 4 Punkten unterwegs sind, desto mehr gewinnt Gott Raum in uns. Das ist wie ein Kreislauf, der sich gegenseitig verstärkt. Und das Spannende ist, dass eben die Punkte 2 und 3 nach oben zeigen, in der Beziehung zu Gott, Lobpreis und Musik für Gott und dankbares Gebet, aber dass die Punkte 1 und 4 wie ein Rahmen sind, nämlich der Rahmen der Gemeinschaft. Also die Frage ist, wie kann Gott mehr Raum in mir gewinnen, hängt erstens damit zusammen, dass wir uns auf Gott ausrichten und zweitens, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Wie gewinnt Gott Raum in mir? Indem wir in Gemeinschaft sind. Und das erste ist gegenseitige Ermutigung mit Liedern und so weiter. Ich glaube, ich habe es woanders schon mal erzählt, aber als wir jetzt die Gottesdienste in Flensung hatten und das Musikteam vorne gesungen hat und ich konnte nur zuhören, nicht mitsingen, so war trotzdem oft eine Liedzeile dabei, die ich mitnehmen konnte für die neue Woche. Das war etwas, was mich ermutigt hat. Da sind wir also zusammengekommen, haben uns um Gott zu versammeln und dieses Lied, das man sozusagen gehört, sich gegenseitig zugesungen hat, hat was mit mir gemacht. Das war heute Morgen auch so. Bei dem Eingangsstück, das hier gespielt wurde mit den Bildern, da war es dieser Papierflieger mit den Sorgen auf Gott werfen, wo ich dachte, oh, das ist cool, das nehme ich mir mit. Da war noch viel anderes Gutes drin, aber der Punkt, der spricht mich gerade an. Also, das geschieht. Und ich glaube, es ist so gut und hilfreich, sich genau daran zu erinnern, an diese geistliche Wahrheit, dass wenn wir zusammenkommen und Lieder zur Ehre Gottes singen, dass gerade dadurch auch wir einander ermutigen und dass auch ich Ermutigung daraus mitnehmen kann. Und es ist gut, sich an diese geistliche Wahrheit zu erinnern, gerade dann, wenn die Lieder nicht mein Stil sind, wenn mir der Musikstil nicht so sehr passt. Denn die Texte haben etwas zu sagen und Gott möchte dadurch zu mir reden. Es liegt eine Verheißung darauf. Okay, aber Gemeinschaft ist eben nicht nur das Paradies, jetzt so wie beim ersten Punkt, Mensch, wir kommen zusammen und werden ermutigt und das ist ja alles ganz einfach, sondern, das war das Erste, es gibt ja noch das Zweite, sich einander unterordnen, den anderen höher zu achten als mich selbst. Das ist nicht so einfach. Da wird deutlich, Gemeinschaft ist nicht einfach nur ein Ponyhof. Da kommen Unterschiedlichkeiten aufeinander. Und da muss man erstmal mit klarkommen oft. Das ist Reibung. Also ich erinnere mich immer noch gerne an Elisabeth Schildwächter auf dem Christustag. Das war die erste Begegnung, die ich mit Elisabeth Schildwächter hatte, damals Ende August 2014. Und nach einer Veranstaltung dort, da war so eine Gruppe junger Musiker, die hat Lobpreismusik gemacht und Elisabeth sagte, also die Musik hat mir nicht gefallen. Aber ich fand es richtig gut, weil den jungen Leuten hat das gut getan. Und ich dachte, wow, das finde ich eine tolle Sicht. Da war also nicht die erste Frage, ist die Gottesdienstform mein Favorite? Also spricht mich das, der Stil ganz besonders an. Nicht dient es mir, sondern dient es meinem Nachbarn, der in der Reihe vorne sitzt. Das war eine tolle Sicht. Im Internet ist das etwas anders. Da kann jeder sich das rausklicken und rausfinden, was ihm gut gefällt. Und das ist auch richtig, das ist auch wertvoll. Man braucht auch Sachen, die seinem eigenen Stil entsprechen. Aber da hat man diesen Punkt, sich einander unterzuordnen, nicht so stark. Wie soll ich denn diesen Punkt, sich einander unterordnen, leben, wenn ich all denen aus dem Weg gehe, denen ich mich unterordnen könnte, weil sie anders sind als ich? Ich weiß, Gemeinschaft ist manchmal anstrengend, aber ich glaube letztlich doch ein Gewinn. Denn wo ich nicht in Gemeinschaft lebe, fehlt der Schleifstein der Gemeinschaft. Und zwar ein Schleifstein, der wie bei einem Diamanten durch Reibung den eigentlichen Glanz zum Vorschein bringen wird. Das ist wirklich nicht immer angenehm, aber es ist wirkungsvoll. Gemeinschaft wird an meinem Charakter arbeiten und letztlich eine wertvolle Wirkung entfalten. Damit ist Gemeinschaft nicht nur der Prüfstein der Liebe, sondern auch der Weg zur Liebe. Halten wir also fest, Zwischenfazit, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wo und wie geht das? Gemeinschaft ist ein Schlüssel dazu, dass Gott durch seinen Geist Raum in mir gewinnt. Denn Gemeinschaft öffnet dem Wirken des Heiligen Geistes Raum. Und wie geht das konkret? Nun, gemeinsam Gott in Liedern loben und preisen und sich mit Unterschiedlichkeiten auseinandersetzen, sich einander unterzuordnen, das ist interessanterweise ein Weg, durch den Gott in mir mehr Raum gewinnt. Das ist eine spannende Perspektive von Paulus, finde ich. Wozu soll das nun geschehen? Das ist das Dritte. Und wir knüpfen nochmal bei dem Bild des Tempels an. Wenn wir uns das anschauen, im Alten Testament, Salomo hatte den Tempel gebaut, hatte Steine ankarren lassen, aufeinander geschichtet. Irgendwann war der Bau fertig, aber ja, noch leer. Und dann kam Gott und füllte diesen Tempel wie eine Wolke, füllte Gottes Herrlichkeit ihn. Und dann war Gott da. Genau das passiert an Pfingsten. Die Jünger sind zusammen, wie lebendige Steine, bilden sie diesen lebendigen Tempel und warten. Und dann ist Pfingsten und Gottes Gegenwart kommt machtvoll in diesen Tempel hinein, in diesen lebendigen Tempel. Und jetzt sind die Jünger ausgerüstet. Wann ist das geschehen? Da heißt es, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Gott kommt, als sie zusammen sind, er kommt in die Gemeinschaft hinein und befähigt sie, Zeugen für Jesus Christus zu sein. Vorher eingeschlossen und ängstlich, gehen sie nun hinaus und erzählen den Menschen aus aller Herren Ländern von der Hoffnung durch Jesus. Und die, die es hören, sind außer sich. Wie kann das denn sein, fragen sie. Und als Petrus predigt, da dringt es ihnen durchs Herz und sie fragen am Ende, was sollen wir jetzt tun, Brüder? Was ist jetzt dran, um die Beziehung mit Gott durch Jesus ins Reine zu bringen? All das geschah, oder all das begann in einer Gemeinschaft, die Gott mit seinem Geist erfüllte und damit befähigte. Es liegt ein Segen auf Gemeinschaft. Und nicht umsonst ist Gemeinschaft eine der vier Säulen der ersten Gemeinde in Jerusalem. Apostelgeschichte 2, 42. Sie aber verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Gemeinschaft als eine Säule, die auch in Krisenzeiten, in schweren Zeiten trägt. Da gab es Verfolgung, da sind Einzelne ins Gefängnis geworfen worden. Und die Gemeinschaft der Christen reagiert, indem sie zusammenkommen, indem sie miteinander beten, indem sie um Mut beten, trotzdem Gottes Botschaft zu verkünden. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 4,31, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde, Wo? An dem Ort, an dem sie versammelt waren, wo sie zusammen waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wir sehen also, wie hier, wo sie zusammenkommen, Ermutigung geschieht, Befähigung, Ermutigung, Stärkung und Bevollmächtigung. Es liegt ein Segen, es liegt eine Verheißung auf Gemeinschaft. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich dir heute Morgen mitgeben möchte, diese geistliche Sicht darauf. Hebräer 10, wir haben es in der Lesung gehört, sagt deshalb, ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Die Corona-Zeit bietet viele Chancen, aber wie jede Krise kommen Gefahr und Chance zusammen. Ich glaube, die Gefahr kann darin bestehen, dass wir uns Gemeinschaft und Gemeinde abgewöhnen, weil es anders gemütlicher ist. Und das macht mich nachdenklich. Damit ist überhaupt nichts dagegen gesagt, dass einige aus Sorge vor Ansteckung noch zu Hause bleiben. Das ist überhaupt nicht mein Punkt heute. Das ist vollkommen in Ordnung und sehr verständlich. Ganz klar, es sind besondere Zeiten. Ich sage damit auch nichts gegen Digitalisierung, ganz im Gegenteil. Ich glaube, sie ist eine Chance, sowohl in der Gemeinde als auch für die Außenwirkung. Und ich glaube, dass Gemeinschaft über Videokonferenzen, in Gebet und im Austausch über die Bibel echte Gemeinschaft ist. Sicher, nur die zweitbeste Wahl. Wer viele Videokonferenzen gemacht hat, der merkt, es ist auf die Dauer anstrengend. Aber es ist eine echte Form der Gemeinschaft in Krisenzeiten. Ein echtes geistliches Miteinander. Ich freue mich, dass das möglich ist. Mein Punkt, den ich eigentlich heute mitgeben möchte, ist der. Lasst uns nicht meinen, mit all den Videoimpulsen, die das Internet bereitstellt und der Fernseher, die richtig gut sind und die gerade auch für Menschen, die gesundheitlich nicht mehr gehen können, eine super Sache sind. Ich bin so froh über die Möglichkeit der Medien. Es ist genial und sehr, sehr wertvoll. Auch das ist gar nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist der, lass uns nicht meinen, mit Videoimpulsen allein könnte ich auch alleine ganz gut Christ sein und bräuchte Gemeinde und Gemeinschaft nicht. Ich weiß, dass manche enttäuscht sind. Ich weiß, dass manche sich mehr Gemeinschaft wünschen, mehr an aufeinander zugehen, aneinander Anteil nehmen. Da können wir sicher wachsen, dazulernen. Aber ich mache dir Mut, mach du den ersten Schritt. Und ich lade dich ein, lebe auch in der Krise mit dem offenen Blick für den Wert von Gemeinschaft. Und triff schon heute die Entscheidung, Teil der Gemeinschaft zu sein und zu bleiben, sobald es wieder mehr und mehr möglich ist. Denn Glauben ist mehr als Jesus und ich. Lass uns gemeinsam aus Gott leben, gemeinsam mit Gott Gemeinschaft erleben und gemeinsam für Gott leben. Es liegt ein Segen auf der Gemeinschaft, in der Gott uns begegnen und füllen, formen und gebrauchen möchte. Lass dir diesen Segen nicht entgehen. Ich möchte dich einladen und dir Mut machen. Wage Gemeinschaft, wage Gemeinde. Amen.